Kontinent, das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
Auf SR2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Die Lage im Kosovo ist fragil. In den letzten Monaten hat es wieder Tote und Verletzte gegeben, darunter auch NATO-Soldaten, die den Frieden zwischen Serben und Albanern sichern sollen. Unser Korrespondent hat eine spannende Reise durch das kleine Land unternommen und was er im Kosovo erlebt hat, das hören wir in einer knappen Viertelstunde. Denn zunächst beschäftigen wir uns mit Portugal. In dem 10 Millionen Einwohnerland an der Atlantikküste wird am Sonntag nämlich gewählt. Früher als geplant, denn es handelt sich um eine vorgezogene Neuwahl. Ausgelöst wurde die vom Rücktritt des damaligen sozialistischen Premierministers António Costa Anfang November. Der war offenbar irrtümlich unter Korruptionsverdacht geraten. Darüber, aber vor allem über einen Wirtschaftsboom, der nicht bei allen ankommt, berichtet unsere ARD-Korrespondentin Franka Welz.
Eigentlich könnte Portugal ganz beschwingt in die vorgezogene Parlamentswahl gehen. Wirtschaft läuft. Im Tourismussektor sowieso. Das vergangene Jahr brachte einen Tourismusrekord und auch dieses lässt sich vielversprechend an. Nicht nur Go to Portugal boomt, sondern auch Made in Portugal. Neben zum Beispiel Leder- und Textilwaren produziert das Land auch Fahrräder am laufenden Band, stieg 2022 gar zu Europas größtem Fahrradhersteller auf. Sehr zur Freude von Pedro Conceição, Inhaber einer Fahrradfabrik östlich von Porto im Norden des Landes, der uns damals freudestrahlend erzählte: Unser Umsatz ist gestiegen von 3 auf 67 Millionen Euro. Und das innerhalb von 4 Jahren. Ein Riesenwachstum. Zuletzt war das Land Spitze beim Wachstum in der EU. Auch im dritten Quartal 2023 betrug das Plus 1,9%. Zum Vergleich, der EU-Durchschnitt lag bei 0,1%. Die Staatsverschuldung sinkt ebenfalls. Alles gut also. Nicht ganz, denn das an und für sich schöne Leben wird für viele Menschen in Portugal immer teurer, zu teuer. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei weniger als 5 Euro pro Stunde. Die Mieten sind zuletzt stark gestiegen, vor allem in den Metropolregionen von Porto oder Lissabon. In den Bars und Restaurants der Hauptstadt kostet ein Bier mittlerweile locker 7 Euro. Unser Kellner erzählt, das könne er sich niemals leisten und zählt auf. Er verdiene rund 700 Euro im Monat. Allein für sein WG-Zimmer in einem Bezirk außerhalb zahle er 500 Euro. Viel bleibe da nicht zum Leben. Im Parque da Paz, dem Friedenspark, treffen wir Isabel David. Sie ist Politologin an der Universität Lissabon und sagt, auch wenn der gesetzliche Mindestlohn zuletzt leicht erhöht worden sei, sei das natürlich nicht genug zum Leben in Portugal. Besonders bei den Preisen für Wohnungen. Dazu kommt die Inflation. Ein großes Problem. Die linke Alleinregierung von António Costa habe keine linke Politik gemacht. So sehen es viele im Land. Vielmehr habe sie zeigen wollen, wir sind die beste Partei für die Wirtschaft. Und habe damit die Erzählung der Konservativen gekapert, so Isabel David weiter.
So I think they stole the narrative from the center right.
Hohe Mieten, niedrige Löhne. Für Marta und Luís hieß das, raus aus Lissabon und in einen Vorort ziehen. Wir treffen die beiden in Pinhal Novo, eine gute halbe Stunde mit dem Auto außerhalb Lissabons. Die IT-Beraterin und der Friseur beziehen gerade ihre neue Wohnung. Sie ziehen innerhalb des Vororts um. Ein halbes Jahr hätten sie gesucht, erzählt Martha, während sie eines der Kinderzimmer einräumt. Sie trägt einen grauen Jogginganzug, entschuldigt sich für ihren Aufzug. Wir haben vollstes Verständnis. So sieht man aus, wenn man mitten im Umzug steckt.
We got the message.
Unser Vermieter hat uns im September informiert, dass wir raus müssten und im Januar haben wir diese Wohnung gefunden. Eine andere hätte sich die junge Familie mit 3 Kindern nicht leisten können, sagt Martha und fährt sich durch ihr zerzaustes, dunkelbraunes Haar. Diese konnten sie gerade ebenso kaufen. Mieten sei keine Option gewesen, wollen wir wissen? Nein, sagt Luís.
No, the prices are insane in renting.
Die Mieten seien irre. Martha ergänzt, eine Vier-Zimmer-Wohnung wie diese sei nicht für unter 1.250 Euro im Monat zu haben gewesen. Aber, und das müssten wir wissen, die meisten Leute hier verdienten nicht mal 1.000 Euro im Monat. Verrückt sei das. Und dann sagen Leute, oh Gott, Portugal, ihr habt so wenig Kinder. Und natürlich ist es ein Land voller alter Leute, denn kaum jemand hier kann sich Kinder leisten.
Oh my God, Portugal, you don't have enough kids and it's a country full of old people. Obviously, because you cannot afford to have kids. So it comes with no surprise.
Es sei nicht ihre Traumwohnung, aber sie hätten sich darauf geeinigt, erst mal die Wohnung zu kaufen, die sie sich leisten könnten und dann später hoffentlich eine bessere.
At this point what we talked is we are not going to buy our dream house. We are buying the house that we can afford right now. And then in the long run we will eventually buy a better place for us. But we are happy with this one.
Martha und Luis wollen bleiben, aber viele andere wollen Portugal verlassen, weil sie das Leben hier nicht länger bezahlen können. Darunter leide nun das ganze Land, sagt der Arzt Vitor Almeida von der Ärztegewerkschaft SIM. Wir treffen ihn in Viseu, Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks im Norden des Landes. An der vielbefahrenen Straße vor dem Krankenhaus, in dem er arbeitet, aufs Gelände wollte die Klinikleitung uns nicht lassen. Vitor Almeida sagt, auch im öffentlichen Dienst seien Löhne zu niedrig und das habe Folgen.
Die Kaufkraft sinkt. Wir sind ein massives Einwanderungsland zurzeit, aus Brasilien vor allem, auch aus Osteuropa Leute, die bei uns einwandern. Das heißt, es gibt Arbeit, aber es gibt schlecht bezahlte Arbeit vor allem. Und das bedeutet, dass gerade die junge Generation, unsere Kinder, die jetzt um die 20, 25 sind, die wandern alle aus. Wir verlieren im Moment die Intelligenz des Landes, die auswandert. Und damit natürlich auch die Alterspyramide, die wird wieder immer schwächer. Das heißt, die Bevölkerung wird einfach viel älter, Tag zu Tag immer älter.
Mit dramatischen sozialen Auswirkungen, so Almeida weiter.
Unglaublich viele alte Menschen, die alleine leben, weil einfach die Kinder im Ausland sind mittlerweile. Und ein ganz massives soziales Problem. Das heißt, eine sozialistische Regierung, wo ich wirklich feststellen muss, dass die Politik, ich würde noch nicht mal sagen rechtskonservativ ist, sondern wirklich einfach inkompetent. Das ist pure Inkompetenz, was in Portugal passiert ist mit dieser Regierung. Das kann man so zusammenfassen.
Der Unmut vielerorts im Land hat jedoch nicht für den vorzeitigen Abgang von Regierungschef Costa gesorgt. Der hatte sich im vergangenen November überrascht davon gezeigt, dass die Justiz im Rahmen umfassender Korruptionsermittlungen gegen Mitglieder seiner Regierung auch gegen ihn persönlich ermittelte. Offenbar ein Ermittlungsfehler, wie sich später herausstellt. Aber da hatte Costa schon erklärt, die Würde des Amtes eines Premierministers sei nicht mit dem Verdacht vereinbar, eine Straftat begangen zu haben. Er habe Portugals Präsidenten daher seinen Rücktritt angeboten.
É, porém, meu entendimento que a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão à Sua Excelência, o Senhor Presidente da República.
Der Grund für Costas Rückzug liegt weit im Norden Portugals. Hier gibt es große Lithiumvorkommen, Grundlage für Elektrobatterien. Schon jetzt wird in kleinen Mengen Quarz gefördert, aber um im großen Stil Lithium abzubauen, müssten die Tagebauten viel größer werden. Viele Menschen in der Region wollen das nicht, zum Beispiel Nelson Gomes von der Bürgerinitiative gegen die Lithiummine Covas do Barroso. Es ist Ausbeutung, die die biologische Vielfalt zerstört, die Ökosysteme, die Lebensweise der Menschen, unsere Felder, die für uns wichtig sind, die für unsere Landwirtschaft wichtig sind. Deshalb können wir ein solches Projekt nicht akzeptieren. Die Menschen wehren sich. Im kleinen Ort Boticas hängen Plakate. Nein zur Mine, ja zum Leben steht darauf. Albano Alvarez ist der Präsident der landwirtschaftlichen Kooperative von Boticas. Sie seien gegen die geplante Lithiummine, auch weil die Region erst kürzlich zum Weltagrarkulturerbe erklärt worden sei.
Achamos mal, porque nós somos uma região que foi classificada recentemente como Património Agrícola Mundial e essa mina
Und diese Mine wird der Region ein schlechtes Image geben. Offensichtlich nicht das, was wir im Ausland verkaufen wollen. Ein ursprüngliches Gebiet mit einer einzigartigen Landschaft, einzigartigen Bräuchen und Traditionen, einer einzigartigen Kultur und einzigartigen Produkten. Also die Mine ist für uns keine willkommene Investition in die Gemeinde Butikas. Die
Mine ist für uns im Prinzip natürlich nicht ein Investment bem-vindo aqui ao Conselho de Butikas.
Auf unsere Frage, ob der Lithiumabbau nicht auch Arbeitsplätze in der Region schaffen könnte, winkt Álvaro Álvarez ab. Es gäbe viele Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen. Die landwirtschaftliche Genossenschaft zeige das. So gäbe es zahlreiche technische Mitarbeiter in der Gemeinde. So konnten wir qualifizierte Arbeitskräfte mit technischem Fachwissen in die Region holen, die im Bereich der lokalen Produkte arbeiten, nämlich Fleisch, Honig, Wurst, Lammfleisch. Und dann ist da noch der Wald. Der Wald ist heute ein sehr wichtiges Gut des Gebiets. Wir sind die Verwalter des Teils, in dem sich künftig die Mine befinden soll. Es ist uns also gelungen, Arbeitsplätze zu schaffen, indem wir uns auf lokale und traditionelle Produkte konzentriert haben. Honig ist offensichtlich wichtig für Butikas. Im Schriftzug am Rathaus des verschlafenen Örtchens ist sogar eine Biene in den Buchstaben O integriert. Fernando Queiroga ist der Bürgermeister hier. Auch er bezweifelt, dass das Projekt mehr Wohlstand in die Region bringen wird, denn neben dem geplanten Lithiumabbau werde ja keine Wertschöpfung stattfinden.
Porque na cadeia de valor não há produção de, por exemplo,
eine Lithium-Batterienfabrik würde mehr Menschen in die Gemeinde bringen oder eine für Elektroautokomponenten. Man braucht eine Fabrik für die Verwertung von Batterien, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, damit sie die Umwelt nicht belasten. Das könnte mehr Menschen nach Butikas bringen, das ist aber nicht der Fall.
Poderia trazer mais gente a Butikas, não é nada disso.
Die portugiesische Justiz zweifelt an der Rechtmäßigkeit von Umweltgutachten und Genehmigungen für das Lithium-Projekt. Es gibt Korruptionsvorwürfe gegen das Umfeld des Regierungschefs. Der trat zurück, nun gibt es Neuwahlen. Nicht nur hier im Norden Portugals glaubt kaum jemand, dass es noch einmal für eine linke Alleinregierung reicht.
Portugal vor den Neuwahlen am kommenden Sonntag. Franka Welz hat für uns über die politische und wirtschaftliche Ausgangslage berichtet. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin von SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Eine serbische Minderheit auf der einen und die albanische Mehrheit auf der anderen Seite. Dieser Konflikt bestimmt Politik und Alltag im Kosovo. Seit 2008 ist die ehemalige serbische Provinz unabhängig. Kosovo-Albaner und Serben leben seitdem bestenfalls nebeneinander her. Und Serbien betrachtet den Kosovo auch noch immer als eigene Provinz. Die Regierung in Belgrad bezahlt deshalb beispielsweise Ärzte, Lehrer und Beamte in den Orten, in denen die serbische Minderheit wohnt. So ist es vereinbart, aber es zementiert die Spaltung. Im Nordkosovo klagen die Serben ihrerseits dagegen sogar über Vertreibungen. Unser Korrespondent Wolfgang Fichtel hat sich auf den Weg gemacht und ist durch den Kosovo gereist und berichtet von einem gespaltenen kleinen Land.
Gračanica, das serbisch-orthodoxe Kloster, 700 Jahre alt. Robuste Mauern schützen vor dem Straßenlärm draußen. Drinnen der Klostergarten, eine stille, grüne Oase, meistens. Heute dröhnt hier russische Rockmusik. Natalie Bogdanovic singt sich fast die Seele aus dem Leib. Sie singt vom Himmel der Slawen, für den Streitäxte geschmiedet werden. Das ist der Originaltext auf die Karaoke-Version dieses Hits der russischen Rockband Alissa. Alles sehr patriotisch. Aber das ist Natalie eigentlich egal. Sie mag die Musik einfach. Mit weit ausgestreckten Armen, im unschuldig schneeweißen Rüschenkleid, steht sie im sonst so stillen Klostergarten, mitten im Kosovo. 700 Jahre serbische Geschichte als Hintergrund. Alles UNESCO-Weltkulturerbe. Das Kloster ist Kulisse für ein Video. Papa Bogdanovic dreht. Es wird Natalies Beitrag für den Schulwettbewerb nächste Woche. Austragungsort des Schulwettstreits ist Mitrovica im Nordkosovo, also nicht in der Hauptstadt Pristina. Die wäre gleich nebenan. Snjeshana Bogdanovic, die Mutter, ist stolz auf ihre Tochter. Die Bogdanovic sind eine ganz normale serbische Familie im Kosovo. Wie alle Eltern wollen sie das Beste für ihr Kind. Wichtig ist, meint die Mutter, Natalie soll Sprachen lernen. An der Schule wird Serbisch gesprochen, in Serbisch unterrichtet. Erste Fremdsprache ist Englisch und dann eben Russisch, auch weil es keine Lehrer gibt für Deutsch, Französisch oder Spanisch. So einfach ist das. Auch deshalb will Mutter Bogdanovic das mit dem russischen Rocksong schon nochmal erklären, damit kein falscher Eindruck entsteht.
Nee,
ich will ja sagen, dass es hier um keine Werbung für Russland geht oder sonst irgendwas. Es geht eigentlich nur darum zu zeigen, was bei den Kindern auf dem Lehrplan steht, was sie lernen in der Schule. Also kein Nationalismus, Patriotismus oder sonst irgendwas, was mit Serben und Albanern im Kosovo zu tun haben könnte. So soll es nicht gemeint sein. Die Politik soll sich da bitte mal nicht einmischen, sagt Snjeshana Bogdanovic. Nicht an der Schule und nicht ins Familienleben der Bogdanovics. Ich glaube, dass es da, wo es nicht um Politik geht, dass da Albaner und Serben gut miteinander auskommen. Früher haben wir hier auch friedlich zusammengelebt. Ich bin Serbin. Ich bin aufgewachsen in einem Ort nicht weit von hier, wo unsere Nachbarn Albaner waren. Meine Eltern leben immer noch dort zusammen mit denen. Ich glaube, es gibt Platz für alle. Nur die Politik darf nicht diese Sachen machen, die sie macht. Diese Sachen macht sie aber, die Politik. Auch direkt vor den dicken Klostermauern, draußen mitten in Gračanica, der serbischen Gemeinde bei Pristina, die bald nahtlos mit der Kosovo-Hauptstadt zusammengewachsen sein wird, weil überall wie wild gebaut wird, weil Pristina boomt, weil Gračanica irgendwann zum Speckgürtel rund um die Hauptstadt gehören wird. Aber was heißt schon zusammengewachsen? Die Alten, aber auch fast alle Jungen, die durch die schmale Klosterpforte schlüpfen, küssen noch schnell den abgewetzten steinernen Türrahmen. Ein uralter serbisch-orthodoxer Brauch. Das soll Segen bringen für die raue Welt da draußen, in der Aleksandar Vučić, der serbische Präsident, überlebensgroß von einer Hauswand auf den zentralen Platz der Gemeinde Gračanica schaut. Ein Plakat der serbischen Fortschrittspartei, Vučićs Partei, also kein Plakat des lokalen Ablegers der Vučić-Partei, der Srpska Lista, die im Kosovo offiziell bei Wahlen antreten darf. Vučić, der starke Mann aus dem Nachbarland, schaut hier im kosovarischen Gračanica auf viele serbische Fahnen. Sie hängen auch vor der kleinen Dorfambulanz. Das Schild über dem Eingang verspricht erste Hilfe. Alles nur in kyrillischen Buchstaben, also nur auf Serbisch. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind im Kosovo, in der ehemaligen serbischen Provinz. Seit 15 Jahren ist Kosovo ein unabhängiger Staat. Deutschland war eines der ersten Länder, die ihn anerkannt haben. Es gibt aber auch die anderen. 5 EU-Länder zögern noch. Und Serbien blockt ab. Sehr grundsätzlich sieht Kosovo weiter als serbische Provinz. Steht so auch immer noch in der serbischen Verfassung. Eine Schule in Gračanica. Gerade hat der Erdkundeunterricht begonnen. 8. Klasse, gemischt. Schülerinnen und Schüler aus serbischen Familien, auch Roma-Kinder. Spricht jemand von euch etwas Deutsch, fragt der Lehrer. Einer meldet sich. München.
Ah, das ist Bayern da. Bayern München.
FC Bayern also, was man so wissen muss über Deutschland. Aber einige wollen später Deutsch lernen und vielleicht irgendwann nach Deutschland gehen. Lazar Sivic, der junge Erdkundelehrer, erklärt aber erstmal die Balkanlandkarte, die für heute auf dem Lehrplan steht. Hier ist unsere südliche Provinz Kosovo und Metochia. Und hier ist die nördliche autonome Provinz Vojvodina. Und hier ist Zentralserbien. Das hier, und er zeigt auf Kosovo, ist unsere Provinz, in der wir uns befinden. Kosovo und Metochien. Das Lernziel, das der freundliche Lehrer erklären will, ganz Kosovo ist eigentlich Serbien. Wo sind wir hier eigentlich? Wirklich im Kosovo, nicht in Serbien? Der Krieg um die Unabhängigkeit Kosovos ist noch keine 25 Jahre her. Die ex-jugoslawische, also serbische Armee und serbische Milizen griffen damals an. Ziel: Serbien wollte die Kosovo-Albaner mit Gewalt an Serbiens Seite zwingen. Offiziell hieß es, Es gehe um den Schutz der serbischen Minderheit im Kosovo und um Serbiens Souveränität. Gračanica, nur knapp 9 Kilometer vom Zentrum der Kosovo-Hauptstadt Pristina entfernt, ist ein gern vorgezeigter Ort, um zu demonstrieren, wie das Zusammenleben der serbischen Minderheit im mehrheitlich von Albanern bewohnten Kosovo funktionieren könnte. In Gračanica leben vor allem serbische Familien, knapp 80%. Es wird viel neu gebaut rund um Gračanica. Aber die Schule ist wie überall leicht renovierungsbedürftig. Bevor renoviert wird, müsste man sicher auch mal neue Landkarten kaufen für den Erdkundeunterricht. Oder? Der junge Erdkundelehrer stutzt und schüttelt den Kopf.
Nein, das ist die neue Karte der Republik Srbije. Und natürlich, kulturno-historisches Kosovo ist
das ist die neueste Karte der Republik Serbien. Und natürlich ist Kosovo auf dieser Karte Teil der Republik Serbien, kulturell und historisch. Der Kosovo gehört kulturgeschichtlich zum bedeutendsten Teil unserer Geschichte und Tradition, wie auch unsere Klöster hier und die Kulturdenkmäler aus dem Mittelalter belegen.
Naše tradicije, istorije i kulture, što nam i svedoči da i naši manastiri i srednjovekovni spomenici kulture.
So sieht das also im Unterricht aus, was der Direktor der Schule, Ljubiša Karadžić, kurz vorher erklärt hat.
Pa ono pre svih odgovora treba naravno gospodin da zna da mi ovde radimo u školi i srpske škole.
Vor allem sollten Sie wissen, dass alle serbischen Schulen auf dem Territorium des Kosovo nach dem serbischen System arbeiten. Das bedeutet, dass das Bildungsministerium Serbiens für uns verantwortlich ist.
Znači, nama je nadležno ministarstvo prosvete Republike Srbije.
Das heißt, Lehrpläne aus Belgrad. Unterrichtet wird in serbischer Sprache, die Gehälter werden aus Belgrad überwiesen. Wer zahlt, schafft an.
Plate radnika u obrazovanju isplaćuje Republika Srbija.
Die Gehälter der Beschäftigten im Bildungsbereich werden von der Republik Serbien gezahlt. Wir haben keinen Kontakt zum Bildungsministerium in Pristina. Ansonsten werden alle Gehälter, die Lehrpläne, das ganze Programm der Schule vom serbischen Bildungsministerium bereitgestellt.
Sve to od strane Ministarstva obrazovanja iz Beograda.
Aus Sicht der serbischen Regierung gibt es da keine Diskussion. Für sie existiert der Staat Kosovo ja auch nicht. Sie erkennt ihn nicht an. Und dass die Schulen, auch das Gesundheitssystem, die Ambulanzen und Krankenhäuser in überwiegend serbischen Gemeinden von Belgrad organisiert und finanziert sind, als wären sie gar nicht im Kosovo, das ist so vereinbart. Ein Preis, den Kosovo für die Unabhängigkeit zahlen musste. Im Flur der Schule hier in Gračanica im Kosovo viele Schaukästen mit Schülerarbeiten. Sie haben Herzen gemalt in den serbischen Nationalfarben. Für Serbien sollen die Herzen der Kinder schlagen. Gleich daneben ein großes Bild von Vuk Karadžić. Er hat die Regeln für die serbische Schriftsprache gesetzt. Er war auch einer der Ersten, der die serbische Heldensaga von der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 aufgeschrieben hat. Christliche Serben gegen die muslimischen Osmanen. Obwohl keiner wirklich gewonnen hat damals, ist die Schlacht das Herzstück des serbischen Gründungsmythos. Das Amsel-Schlachtfeld ist inzwischen Kosovo-Staatsgebiet. Aus Sicht Serbiens aber weiter, serbische Provinz. Vuk Karadžić war für die Serben das, was die Gebrüder Grimm für Deutschland waren.
Vuk Karadžić.
Schulleiter Ljubiša Karadžić zeigt auf die kleine Büste des Serbischlehrers Vuk Karadžić, die auf seinem Schreibtisch steht. Er entschuldigt sich, dass er, der Kosovo-Serbe, nur ein paar Worte Albanisch gelernt hat. Obwohl er doch im albanisch dominierten Pristina geboren ist. Täte ihm wirklich leid. Ob Albanisch nicht als Fremdsprache hier an der Schule angeboten werden könnte? Vor allem wegen der Kinder, von denen ja vielleicht doch einige im Kosovo bleiben wollen. Mehr als 90% der Menschen im Kosovo sprechen Albanisch. Zu Hause, im Büro, bei der Arbeit, beim Einkaufen. Serbisch und Albanisch sind für die jeweils anderen echte Fremdsprachen leider nicht verwandt. Albanisch an der serbischen Schule anzubieten, grundsätzlich wäre das kein Problem, meint der Schulleiter. Nur leider gibt es dafür keine Lehrer. Dafür sei seine Schule einfach zu klein. Nur 387 Schülerinnen und Schüler. Und für die gibt es immerhin Englisch- und Russischunterricht. Schade. Die andere Sprache lernen, das könnte der erste Schritt zu einem gemeinsamen Unterricht sein. Kosovo-Serben und Kosovo-Albaner in einer Klasse. Ein paar zarte Versuche gab es schon. Aber noch kann sich Direktor Karadzic das nicht vorstellen. Auch seine eigenen Kinder hätten hier an der serbischen Schule den serbischen Abschluss gemacht. Wir könnten über diese Perspektive sprechen, wenn wir uns irgendwo an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland befinden würden. Aber hier im Kosovo sehe ich leider nicht, dass so etwas in naher Zukunft möglich sein wird. Ich verstehe schon, was die Leute aus Westeuropa wollen. Allerdings gibt es hier zurzeit kein Klima, das das möglich machen würde, das irgendwie in diese Richtung geht. Die Situation sei einfach noch nicht reif. Vor allem nach den letzten Vorfällen seien die serbischen Eltern noch ablehnender geworden. Die letzten Vorfälle? Schulleiter Karadzic meint die Sache im Kloster Banska, im Nordkosovo, Serbengebiet. Und in Zvečan, dem Ort davor, eine der Gemeinden, die sich zu einem serbischen Gemeindeverband im Staat Kosovo zusammenschließen wollen. Mit noch weitgehenderer Selbstverwaltung, als sie für Schulen und das Gesundheitssystem in überwiegend von Serben bewohnten Gebieten bereits gilt, wie in Gračanica. Ein serbischer Gemeindeverbund im Kosovo. Die Vorgängerregierung im Kosovo hat dem eigentlich verbindlich zugestimmt. Aber der aktuelle Premierminister des Kosovo, Albin Kurti, sträubt sich. Er fürchtet einen serbischen Staat im Staate im Kosovo. Das serbisch-orthodoxe Kloster Banska, nur 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Pristina, aber mit dem Auto braucht man mehr als eine Stunde. Schlaglöcher auf den Straßen, Müll am Straßenrand, der schwarze Hügel vor uns, eine riesige Kohlenhalde. Noch immer werden 97% der Energie, die Kosovo braucht, in Kohlekraftwerken erzeugt. Und im Nordkosovo wird die Kohle abgebaut und einige andere Bodenschätze mehr. Eine ausgebeutete Landschaft. Das alte Kloster auf halber Höhe an einem Hügel, am Ende einer Sackgasse. Davor eine Patrouille der Kosovo-Polizei im Geländewagen. Sie wollen wissen, was wir hier wollen. Dann winken sie fröhlich. Alles unter Kontrolle. Da? Im Kloster ein einsamer Mönch, mürrisch. Wir stören seine Ruhe, die er aber schon seit den Vorfällen nicht mehr gefunden hat. Fragen ungern, Antworten keine. Ihr lügt doch eh alle. Wirft er uns hin, lässt das Kirchenportal laut ins Schloss fallen und verriegelt es von innen. Wer hier wen anlügt, ist noch unklar und wird noch untersucht. Die EU jedenfalls hat energisch Aufklärung gefordert. NATO-Generalsekretär Stoltenberg ebenfalls. Was ist passiert? Erstmal die Fakten, die nicht mehr abgestritten werden können. Ein Beamter der Kosovo-Polizei wurde getötet. Er und seine Kollegen waren sehr schnell am Einsatzort. Sie wurden sofort beschossen. Mit erstaunlich modernen und schweren Waffen. Von rund 30 serbischen Männern. Alle in einer Art Uniform, aber keine Soldaten. Sie hatten eine schmale Straße in der Nähe des Klosters blockiert mit zwei Lastwagen, hatten sich dann im Kloster verschanzt. Die Kosovo-Polizei lieferte sich ein schweres Feuergefecht mit den Angreifern. Wie im Krieg, berichteten Augenzeugen. Gepanzerte Kampffahrzeuge, aber auf beiden Seiten. Schwere Militärausrüstung. Waffen, die wir auch gern gehabt hätten, sagt Veteran Choni, Kosovo-Albaner und der Vizepolizeichef für den Norden Kosovos, hier in Nordmitrovica. Aber im Moment ist er die Nummer eins, wie er sagt, weil viele Chefstellen auch in der Polizei gerade nicht besetzt sind, weil alle Serben auf diesen Posten aus Protest zurückgetreten sind. Aber er ist sehr stolz auf seine Truppe, seine Police Officers, wie er sagt, weil sie diesmal schnell und entschieden waren. Auch die Verstärkung war schnell am Einsatzort. Seit Banska, seit dem Vorfall rund um das Kloster im Norden, habe sich die Lage und das Ansehen der Kosovo-Polizei grundlegend verändert, sagt er, zum Positiven, aus der Sicht des Kosovo-Albaners.
So Banska, we do believe, changed. Almost everything.
Also Banska hat fast alles verändert. Das heißt, jetzt wissen alle, wir meinen es ernst. Und wenn wir um etwas bitten als Kosovo-Polizei, sollte es auch getan werden. Wir fordern ja nichts außerhalb des Gesetzes. Nichts.
We ask nothing outside the law. Nothing.
klingt nach Selbstverständlichkeiten. Aber in einer Region des noch jungen Staates Kosovo, in dem nichts wirklich selbstverständlich ist. In dem die Stadt Mitrovica geteilt ist, in das größere Südmitrovica, das fast nur von Kosovo-Albanern bewohnt wird, und in das kleinere Nordmitrovica mit überwiegend serbischen Einwohnern, die überwiegend keine Steuern an Kosovo zahlen und keine Stromrechnungen. Die zentrale Brücke zwischen den beiden Städten über den Fluss Ibar ist für Autos gesperrt. Nur Fußgänger können passieren. In der Regel unkontrolliert, vorbei an gelangweilten Carabinieri aus Italien, die die Brücke überwachen, damit alles friedlich bleibt. Nordkosovo, gesetzloses Niemandsland, das muss sich ändern, sagt der Kosovo-Polizist Veton Elshani.
North of Kosovo was like not a part of Serbia or part of England or Germany, but part of no one.
Der Norden des Kosovo war kein Teil von Serbien oder von England oder Deutschland. Es war Niemandsland. Kein Gesetz, kein Nichts.
No law, no nothing.
Die meisten Angreifer in Banska flohen nach Serbien zurück. Drei wurden zuvor erschossen, viele verletzt. Wer waren die? Was wollten die in diesem Niemandsland? Wir haben viele von denen erkannt, sagt der Polizeichef.
We just see on the media Milan Radojcic. We have seen this man in the media. We know a big number of the others who were there.
Wir haben auf dem Video Milan Radojcic gesehen. Wir kannten eine große Zahl der anderen, die dort waren, aber das bleibt noch zu untersuchen.
But that's up to investigation.
Milan Radojcic, ein serbischer Geschäftsmann, auch ein serbischer Lokalpolitiker. Ein Verbrecher, ein Pate der serbischen Mafia, sagen die Albaner im Kosovo. Ein Held, sagen die Serben. Er hat inzwischen zugegeben, den Überfall in Banska angeführt zu haben. Das ist ein Problem, auch für den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Radojcic war, bis kurz nach dem Überfall in Banska, Vizevorsitzender der Srpska Lista, der serbischen Liste. Das ist der Kosovo-Ableger der serbischen Fortschrittspartei von Aleksandar Vučić. Und natürlich stellen viele, viele Fragen. Was wusste der Präsident? Auch was wusste er nicht? Hat die serbische Regierung einen wie Milan Radojcic nicht mehr unter Kontrolle? Wie wichtig ist der Mann für Belgrad? Und wie geht das Ganze aus? Vjosa Osmani ist die Präsidentin Kosovos. Sie steht am Rednerpult in ihrem Amt in Pristina, unter den Augen von Mutter Teresa. Früher sah man hier auf eine patriotische Szene, ein Wandgemälde, das sie einfach mit einem großen Porträt der berühmtesten Frau Albaniens überklebt haben. Und einem Zitat von ihr. Freundliche Worte können kurz sein und sind leicht ausgesprochen, aber ihr Echo ist wahrhaft endlos. Zitat Mutter Teresa. Nur heute ist keine Zeit für freundliche Worte. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist auf Westbalkan-Tour. Bevor er in Belgrad auf den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić trifft, sprach er in Kosovo mit Ministerpräsident Albin Kurti und mit Präsidentin Osmani. Die hat eine klare Botschaft in Sachen Banska für den NATO-Generalsekretär und an seinen nächsten Gesprächspartner.
Ky ishte një akt I pastër agresioni nga ana e Serbisë kundër Republikës sonë.
Das war ein reiner Aggressionsakt Serbiens gegen unsere Republik. Die Ergebnisse der offiziellen Ermittlungen bestätigen, dass Serbien hinter diesem Angriff steckt. Sowohl was die Organisation angeht, als auch die Lieferung von Waffen und Ausrüstung und die Finanzierung und Ausbildung in den Militärstützpunkten Serbiens. Anstatt die Terroristen auszuliefern, unterstützt Serbien sie leider weiter bei der Planung neuer Anschläge gegen Kosovo und die Stabilität in der ganzen Region.
Në planifikim për sulme të reja kundër Kosovës dhe kundër stabilitetit rajonal.
Der NATO-Generalsekretär hört die scharfen Worte und versucht auf diplomatische Art nicht deutlich zu nicken. Aber auch er formuliert scharf, absolut inakzeptabel sei der Ausbruch der Gewalt im Nordkosovo, der Überfall in Banska, aber auch die Angriffe Ende Mai gegen die KFOR-Friedenstruppe in der nordkosovarischen Kleinstadt Zvečan, nicht weit entfernt vom Kloster Banska. Im Mai waren dort 93 NATO-Soldaten verletzt worden, einige schwer. Die Krawalle in Zvečan entzündeten sich, weil militante Serben den kosovo-albanischen Bürgermeister aus dem Rathaus vertreiben wollten, in dem er sich verschanzt hatte. Die NATO-Soldaten sollten ihn schützen. Aus Kosovo-Sicht war der Bürgermeister demokratisch gewählt, aber nur von schmalen 3,5% der Wahlberechtigten in Zvečan. Die große Mehrheit der Serben hatte die Kommunalwahl boykottiert. NATO go home steht im Nordkosovo an viele Häuserwände gesprüht und Kosovo ist Serbien. An der Kreuzung, auf dem Weg zum Rathaus, immer noch das wie frisch gemalte Wandbild, das Ratko Mladic zeigt, den Schlechter des Balkans, der vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verurteilt wurde, lebenslänglich, wegen Völkermordes in Srebrenica und wegen zahlreicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein rotes Z hat jemand neben das sonst makellose Mladic-Porträt gesprüht. Z, das Zeichen der russischen Angreifer in der Ukraine. Vor der KFOR-Absperrung zwei beigebraune Zelte. Sie sehen aus wie Militärunterkünfte, behängt mit serbischen Flaggen. Drinnen wird Kaffee getrunken, geraucht, gelacht und ab und zu ein Dokument abgestempelt. Es sind die Frauen, die vorher an den Schaltern und in den Vorzimmern im Rathaus saßen. Jetzt haben sie sich in den Zelten eingerichtet, so gut es geht, weil sie nicht im Rathaus arbeiten wollen unter einem albanischen Bürgermeister. Das Leben in Zvečan muss aber trotzdem weitergehen, dann eben im Zelt. Offiziell geht demonstrativ nichts. Aber inoffiziell werden die Amtsgeschäfte weiter erledigt. Schnell die Kaffeetasse auf dem Campingtisch auf die Seite geschoben und schon ist das Dokument abgestempelt, das die alte Frau dringend braucht, die den Weg ins Zelt gefunden hat. Wir sind wieder da, wo die Kosovo-Albaner wohnen. Über viele Landstraßen, durch Gemüseland, gelegentlich ein karger Weinberg, kein Schild, das zum Friedhof auf halber Höhe führt, wo sie alle liegen, die damals getötet wurden, im Frühling 1999, im Kosovo-Krieg. Auffallend viele am selben Tag, am 2. April, als serbische Einheiten durch das Straßendorf zogen. Hangabwärts zuerst die Gräber der Kinder. Unten im Dorf die kleine Gedenkstätte, wie es so viele gibt hier in der Gegend. In der Mitte das Symbol der UCK, der sogenannten Befreiungsarmee des Kosovo. Dominant in den schwarzen Stein gemeißelt, der albanische UCK-Doppeladler. Dazu die Porträts der neun UCK-Kämpfer aus dem Ort, die damals getötet wurden. Und die Namen der 34 anderen Toten aus dem Dorf, in dem es nur die eine Straße gibt, durch die kahlen Hügel. Kein Wald, keine Möglichkeit, sich auf der Flucht zu verstecken. Knappe 11 Wochen nach dem Massaker hier war der Kosovo-Krieg zu Ende. Beendet durch den Einsatz der NATO-Bomber. Das Dorf Velika Hoxha ist nur ein paar Kilometer entfernt von den Gräbern der albanischen Kinder. Velika Hoxha ist ein serbisches Dorf, eine serbische Enklave. Aber früher wohnten hier noch viel mehr Serben, sagt Zbase Stasic, 71, der bei Velika Hoxha immer noch ein paar Hektar mit Weinreben bewirtschaftet. Nur 300, 400 Leute sind hier geblieben, die anderen sind alle weg. Es gab Dörfer hier, die waren komplett serbisch, aber die sind alle zerstört. Das hat die UCK gemacht, das haben die Albaner gemacht. Die Albaner. Die würden jetzt auch ihn vertreiben wollen, sagt er, die alte Geschichte. Er schenkt seinen jungen Rotwein aus, direkt aus dem Fass in seinem uralten, bescheidenen Weinkeller. Sehr süß, wie der berühmt-berüchtigte Amselfelder. Stasic redet sich etwas in Rage. Wir Serben sind nicht erst jetzt in den Kosovo gekommen, wir sind schon seit Jahrhunderten hier. Die Albaner wollen uns hier rausjagen. Wie bitte soll ich das alles, was ich hier habe, hier lassen? Aber niemand will ihn mehr vom Hof jagen. Er bezahlt inzwischen seine Stromrechnung 40 Euro im Monat. Kosovo hat den Euro als Währung übernommen, auch wenn Stasic sonst viel lieber in serbischen Dinar bezahlt, wenn er bei Serben einkauft, im Kosovo. Womit er sich vertrieben fühlt, er soll jetzt endlich auch Steuern zahlen. In Kosovos Staatskasse. Das haben die meisten Serben die ganzen letzten Jahre verweigert, seit Ende des Krieges, 1999. Dass sich das jetzt ändern soll, regt Stasic wirklich auf. Und er sucht ein paar Worte Deutsch, um seinen Ärger auch für uns angemessen auszudrücken.
Schweine, ja, big Schweine, Ulike.
Sonst sehen sie in Velika Hoxha nicht so gern neugierige Besucher aus dem Ausland. Mit einer Ausnahme. Peter Handke. Unser Literatur-Nobelpreisträger steht auf dem riesigen Wandbild gleich neben dem Weinkeller. Handke war mal länger hier in diesem serbischen Weinbaudorf. In seiner Erzählung Die Kuckucke von Velika Hoxha bedient er, was Bauer Stasic und viele andere Serben immer wieder gerne nacherzählen. Die Albaner würden die Serben gezielt und geplant aus dem Kosovo vertreiben. Solange der Ort eine serbische Insel im Kosovo bleibt, ist Peter Handke zumindest hier hoch willkommen.
Guten Tag, Nemetschki. Servus, wie geht's? Ja, dobar dan. Na, wir machen Nemetschki.
Die meisten fahren achtlos vorbei. Kosovo-Albaner sowieso. Nur einmal im Jahr quälen sich die Reisebusse aus Serbien über die tiefen Schlaglöcher in diesem vernachlässigten Feldweg zur angeblich wichtigsten Gedenkstätte der Serben. Am 28. Juni. In Serbien der Feiertag der für das Vaterland gefallenen Serben. Erinnerung an die Schlacht auf dem Amselfeld. 1989 hielt der damalige serbische Präsident und spätere Kriegsverbrecher Slobodan Milosevic hier seine sogenannte Amselfeldrede, die rhetorische Vorbereitung der späteren Kriege. Heute steht das monumentale Denkmal im Kosovo, abweisend grau. Das rostige Tor nur angelehnt. 5 verwahrloste Hunde treiben sich auf dem Gelände herum, bis sie von den beiden Wachleuten zurückgepfiffen werden. Ein Serbe, ein Albaner, streng paritätisch. Den Kosovo-Albaner kennen wir aus der Wachmannschaft der Präsidentin. Gelegentlich müssen sie auch hier draußen Wache schieben. Gelegentlich legt jemand einen Kranz ab oder Blumen am Fuß der Sockelinschrift. Der sogenannte Kosovo-Schwur, nationalistische Flüche gegen alle, die nicht in den serbischen Reihen für die serbische Sache kämpfen. Autor jener Vuk Karadzic, der serbische Bruder Grimm, dessen gütiges Bild in allen serbischen Schulen hängt, weil er den Serben das serbische ABC beigebracht hat. Auch im sogenannten Kosovo-Schwur geht es um den Himmel der Slawen, den auch die russische Rockband Alissa dröhnend besingt. Serbisches Kulturgut, das die Schülerin Natalie nachsingt im harmlos weißen Rüschenkleid im Klostergarten in Gračanica.
Wolfgang Fichtel hat aus dem Kosovo berichtet für Kontinent, das europäische Magazin. Und das geht damit auch zu Ende. Mein Name ist Peter Weizmann. Und zum Nachhören gibt's diese und weitere Ausgaben von Kontinent auch als Podcast zu finden, unter anderem in der ARD-Audiothek. Tschüss!